Meine Lieben, das Thema, das ich mit euch heute besprechen mag, und ihr habt dieses strenge Zitat von Paulus vorhin in der Stille meditiert, das ist deswegen entstanden, weil ich, wir haben beim letzten Mal über Berufung nachgedacht, die letzten drei Male, und davor über die Sakramente, und ich habe mir gedacht, jetzt würde ich gerne über Ehe reden und vielleicht auch über das Sakrament der Weihe. Und und da ist mir also als fundamentaler Unterschied zwischen diesen beiden Lebensformen natürlich das Thema Sexualität oder vollzogene, gelebte Sexualität als die Kernfrage oder eine Kernfrage aufgeschienen, und ich wollte es mal ein wenig grundsätzlich mit euch besprechen. Dieses Zitat ist recht wuchtig, und es könnte den Verdacht nähren, typisch Kirche, leibfeindlich, und da ist sofort, wenn von Sex die Rede ist, von Unzucht die Rede, und der Paulus haut da auch noch drauf, und der war vielleicht selber irgendwie komisch und vielleicht neurotisch oder sowas. Aber ja, ich möchte mit euch über das reden, auch über das, was da noch drin steckt. Also es geht um die Sache mit dem Sex. Heikles Thema. Wir als Kirche trauen uns nicht mehr so oft und so offen darüber reden, weil wir da auch in einer Gesellschaft leben, die sehr liberal und sehr freizügig ist, und weil wir natürlich auch eine Geschichte haben, die sich schuldig gemacht hat in der Beziehung. Ihr alle erinnert euch an das Thema Missbrauchsaffäre, die vor allem im Jahr 2010 so ganz hochgekommen ist, wo rausgekommen ist, dass in den Jahrzehnten, vor allem in der Nachkriegszeit bis vielleicht in die 70er, 80er Jahre, vereinzelt immer noch Kinder, Jugendliche auch missbraucht worden sind, auch von Geistlichen. Das ist eine Katastrophe für die Kirche, aber es ist eben so. Auch Männer und Frauen des geweihten Lebens sind und bleiben Sünder und werden hoffentlich in der Kirche bessere Menschen. Gelingt nicht immer. Jetzt zur Frage der Verdacht, ist die Kirche leibfeindlich oder sexualfeindlich? Ich habe mich dann gefragt, Gott hat auch Sexualität gemacht. Er hat uns ja so gemacht, wie wir sind. Und warum hat er das gemacht? Meines Erachtens gibt es vier Gründe. Erstens, das ist die Quelle von gemeinsamer großer Freude und Lustempfindung. Kann es zumindest sein. Zweiter Punkt, ich glaube, Sexualität, wenn sie gelingend gelebt wird, erzeugt Bindung und sowas wie Exklusivität. Also das teilen in der Regel nur zwei Menschen miteinander, und in dem Augenblick, in dem das einer mit beliebig vielen teilt, hat man das Gefühl, das ist vielleicht nicht ganz so gelungen. Vor allem, wenn jemand auch in dem Thema betrogen wird oder hintergangen wird, sind die Verletzungen sehr tief. Weil man eigentlich spürt, es ist auf Exklusivität angelegt, zwischen Zweien. Natürlich bringt Sexualität Nachkommen hervor, und das ist jetzt was spezifisch Menschliches. Der Mensch kann darin wirklich ganzheitlich seine Liebe, seine Hingabe zum Ausdruck bringen. Das unterscheidet uns von Säugetieren, die auch Sexualtrieb haben, oder anderen Tieren. Ja? Jetzt, das heißt zunächst einmal, Gott hat das geschaffen, und wenn wir in die Geschichte, die Schöpfungsgeschichte und in die Geschichte von dem Sündenfall, wie sie uns in der Bibel erzählt wird, hineinschauen, die haben wir auch schon mal intensiv hier durchgedacht, die Bilder vom Sündenfall. Vor dem Sündenfall sagt Gott, vermehrt euch. Vor dem Sündenfall wird erzählt, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Vor dem Sündenfall wird erzählt, sie waren nackt und schämten sich nicht voreinander. Das heißt, zunächst einmal ist es alles so von Gott gemeint und ist gut. Ja? Zum Thema, ist die Kirche leibfeindlich, sexualfeindlich? Von diesem Ursprung her nicht. Das Problem, das entsteht, wir alle als Menschen sind nicht mehr so, wie wir vom Schöpfer ursprünglich gedacht sind. Wir sind nicht mehr in der selbstverständlichen Freundschaft mit Gott, der eigentlich unsere Urbeziehung ist. Stellt euch vor, einem kleinen Kind werden Vater und Mutter genommen und jetzt ist es ganz auf sich gestellt. Das Kind ist danach ein ganz anderes Wesen als in dem Augenblick, in dem es weiß, Papa und Mama sind da und ich kann die Welt erobern und ich kann da spielen und ich kann mich freuen und mich öffnen. Ja? Stell dir vor, Papa und Mama sind weg, das Kind ist ganz auf sich gestellt, lebt auf der Straße, ist ein anderes Wesen, das da rauskommt. Muss schauen, dass es überlebt, muss schauen, dass es irgendwie durchkommt, dass es nicht betrogen wird, betrügt vielleicht selber, damit es durchkommt und so weiter. Ja? Das Verhältnis zur Welt, das Verhältnis zu sich selbst ist ein anderes. Wir sind nicht mehr so, wie wir ursprünglich gedacht sind. Das heißt, andersrum, wir sind erlösungsbedürftig. Alle. Ich habe mal das an drei Dimensionen durchgespielt, nur ganz kurz. Wir sind Leib, wir haben Emotionen, Gefühle und wir haben Geist, Vernunft, Verstand. Und in all den drei Dimensionen sind wir nicht mehr einfach ganz unschuldig, nicht mehr ganz heil. Ich zeige euch das gleich. Der Mensch ist aus katholischer Sicht nicht völlig verdorben. Unsere evangelischen Geschwister denken das ein bisschen anders. Können wir vielleicht nachher noch besprechen. Aber Gefühle, Vernunft, Leiblichkeit neigen dazu, sich zu verselbstständigen. Sie sind nicht mehr integriert im Ganzen. Wenn ihr euch erinnert, ich habe mal gesagt, bei Phänomenen wie Selbstvergessenheit, wenn wir uns im Spiel selbst vergessen, dann erleben wir manchmal, dass wir ganz sind. Da ist unser Leib dabei, unser Verstand, unsere Gefühle. Das ist irgendwie eins. Ich spiele so gern Fußball und ich hau mich da ganz rein und das ist super. Und ich denke jetzt nicht nach, ob mit meinem Verstand, mit meinem Gefühl, ob das jetzt was Unterschiedliches ist. Wenn wir das nicht sind, was wir meistens nicht sind, dann sagt manchmal der Verstand was anders, als der Bauch sagt. Und dann fühle ich mich leiblich anders, als ich zum Beispiel von meinem Denken her fühle und so weiter. Beispiele. Ist dir das nicht schon mal so gegangen? Du machst richtigen Mist. Du willst aber nicht bekennen, dass es Mist ist. Und wenn du eine wendige Vernunft hast, dann fallen dir tausend Gründe ein, das so darzustellen, dass es gut rumkommt. Beispiel, du bist ein bisschen shopping-süchtig, ja, und kaufst dir irgendwas Teures, was eigentlich sinnlos ist. Aber dir fallen tausend Gründe ein, warum das jetzt doch ganz wichtig war, dass du das haben musst. Nur ein Beispiel. Ja, also die Vernunft ist nicht automatisch immer schon in der Wahrheit, sondern auch abgelöst. Der Luther hat mal das Wort gesagt, das gar nicht so verkehrt ist, die Vernunft ist eine Hure. Warum? Weil sie nicht automatisch in der Wahrheit steht, sondern unsere eigenen Interessen bedient. Häufig. Vernunft kann abgelöst sein. Deine Gefühle, hast du auch mal das Erlebnis, du willst bestimmte Gefühle, die dir ganz gut tun, immer wieder haben? Und nicht automatisch das Erlebnis oder das, was die Gefühle ausgelöst hat, sondern einfach nur das Gefühl. Zum Beispiel das Thema Pornografie ist so ein Thema, wo das ganz, ganz problematisch werden kann. Ich will bestimmte Gefühle erzeugen und immer wieder erleben und immer wieder reproduzieren. Kann sein, dass das süchtig macht. Kann sein, dass das deine Gehirnströmungen, vor allem wenn du noch jung bist, dein Gehirn noch am Wachsen ist, verändert, beeinflusst. Das ist die Dimension, die Verselbstständigung leiblicher Triebe, mit der wir am meisten zu kämpfen haben. Oder sagen wir mal, die sind am offensichtlichsten. Vernunft ist nicht so offensichtlich. Aber dass wir vernünftig essen sollen, dass wir uns vernünftig ernähren sollen, dass wir uns bewegen sollen, das sind Dinge, die wir immer wieder irgendwie auch uns abringen, dass das vernünftig läuft, ja? Manchmal sauft man sich zu, manchmal überfrisst man sich, manchmal liegt man einen ganzen Tag auf der Couch und schaut Fernsehen und denkt sich, spazieren gehen wäre viel besser. Ja? Also die leibliche Triebhaftigkeit verselbstständigt sich und wir sind aufgefordert, eigentlich die zu vermenschlichen, zu integrieren. Und mitten in das Ding hinein gehört die Sexualität als einer unserer mächtigsten Triebausdrücke. Also einer unserer, weil es auch, wie soll ich sagen, so tief mit dem Geheimnis des Lebens verbunden ist. Okay? Ich habe hier hingeschrieben, unsere Triebe brauchen Vermenschlichung oder Personalisierung, weil Person eine Würdebezeichnung des Menschen ist. Zum Beispiel, wenn wir miteinander essen, dann essen wir miteinander. Wir halten Mahl miteinander, sagt man in der alten, und wir fressen nicht einfach. Ja? Du kannst dir aber hinhocken und einfach nur fressen. Dann ist das Ding aber nicht menschlich. Okay? Aber interessanterweise, ein normales Tier überfrisst sich nicht. Der Mensch kann sich aber überfressen. Also wenn sich Hunde manchmal überfressen, dann auch nur, wenn sie in der Nähe von Menschen sind, die ähnlich veranlagt sind. Ja? Aber ein normaler Hund, der frisst, bis er satt ist und fertig. Oder der Mensch kann auch sich, noch einmal, der kann auch zum Beispiel einen Hungerstreik treten. Das tut auch kein Tier, also ein normales Tier, ne? Also der Nietzsche hat einmal gesagt, das finde ich ja spannend, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier. Auch beim Thema Sexualität. Der Mensch, also jetzt denke ich mal an uns Männer, kann irgendwie immer. Ein Tier hat eine Paarungszeit und dann ist wieder gut. Ja? Okay, also ich will euch einfach zeigen, wir sind nicht einfach ganz heil, sondern wir haben die Aufgabe der Menschwerdung, der Personenwerdung durch der Ganzwerdung durch all unsere Dimensionen hindurch. Das heißt also, meine ganzheitliche Liebesfähigkeit, was mich wirklich auf den anderen hinordnet, mit Leib, Verstand, Gefühl, das ist nicht einfach mehr so da. Beziehungen werden anstrengend. Treue wird mühsam, Sexualität wird Aufgabe. Neulich habe ich von Brad Pitt das Zitat gelesen, gell, nachdem er sich da von der Angie getrennt hat. Überschrift: Die Wahrheit ist, wir sind doch alle nicht gut in Beziehungen. Haben wir gedacht, clever, Brad Pitt. Okay? Es ist nicht so, nur weil zwei Schee sind und Geld haben und berühmt sind, dass die das dann besser könnten als wir alle. Die Wahrheit ist, wir sind alle nicht gut in Beziehungen. Die Hinneigung zum möglichen Geschlechtspartner ist auf der einen Seite voller Sehnsucht. Da steckt so viel drin, so viel Romantik. Das ist der Götze des 21. Jahrhunderts, nicht ist. Kein Film, wo nicht am Ende, wenn er die Welt gerettet hat und alle Bösen vernichtet hat, es muss noch die Szene kommen, wo er sie küsst und erst dann ist alles gut. Ja? Das ist der moderne Götze unserer Zeit. Also voller Sehnsucht, auf der anderen Seite voller Widersprüche und voller Enttäuschungen. Auch das erleben wir in der normalen Welt, wenn wir nicht immer Hollywood-Filme anschauen. Ja? Auch das erlebt der Brad Pitt, wenn er gerade nicht im Kino kommt. Genesis 3,16, jetzt sind wir nach dem Sündenfall, da wird sowas angedeutet, zur Frau sprach Gott, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst, unter Schmerzen gebärst du Kinder, du hast Verlangen nach deinem Mann, er wird über dich herrschen. Jetzt kommt das ganze Machtthema damit rein und irgendwie das Ganze kriege ich dich nicht und so, sowas. Ne? Also, das, was wir mit Sündenfall, das Geheimnis des Sündenfalls bezeichnen, das macht uns in der Beziehung zum anderen anders. Es ist nicht mehr heil. Habe jetzt neulich gelesen, jedes Jahr in Deutschland steigt die Zahl der Single-Haushalte um einige hunderttausend. In München leben 55% der Menschen in Single-Haushalten. Die Wahrheit ist, wir sind alle nicht gut in Beziehungen. Wahrscheinlich von den 55% sehnen sich 50% danach, in einer gelingenden Beziehung zu leben. Könnte ich mir vorstellen. Ist nur nicht so leicht. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt. Unsere Sexualität ist etwas, was schon da ist. Wir werden alle als Mann, als Frau geboren, mit Geschlechtsorganen, irgendwie schon als sexuelle Wesen. Und auf der anderen Seite ist Sexualität etwas, was entsteht, was eine Geschichte hat, was wird, was nicht automatisch schon fertig ist. Und das bedeutet, es kann reifen, es kann verletzt werden, es kann sich verändern, es kann auch verwahrlosen. So ähnlich wie, wenn dein Mahlhalten immer mehr zum Fressen wird, dann sieht man dir das auch irgendwann an. Dann verwahrlost du in deiner Weise, Essen zu dir zu nehmen. Du kannst auch in der Kultivierung des Sexualtriebs, das eine Aufgabe ist, verwahrlosen. Wenn du dir den ganzen Tag Pornos reinziehst, verwahrlost deine Sexualität. Und du machst dich tendenziell beziehungsunfähiger und nicht beziehungsfähiger. Wenn Sexualität so reift, dass sie wirklich der menschlichen Person entspricht, also personalisiert ist, dann kann sie tiefer Ausdruck menschlicher Hingabe und gegenseitiger Liebe werden. Wenn sie unreif oder abgespalten bleibt oder verwahrlost oder verletzt wird, dann kann sie auch selber verletzen oder kann den anderen Menschen nur benutzen zur eigenen Befriedigung und zum eigenen Lustgewinn. Ja, wir kennen diese Dimension alle, diese Spannung zwischen auf der einen Seite Ausdruck der Hingabe, auf der anderen Seite ich kann den anderen auch nur benutzen und gebrauchen, bis hin zu dem ganz schwierigen Thema Vergewaltigung. Sexualität kann letztlich auch versklaven oder dazu dienen, den jeweils anderen zu versklaven. Wir merken alle, dass es sowas wie gegenseitige Abhängigkeit oder einseitige Abhängigkeit in sexuellen Beziehungen gibt. Also was ist mit diesen drei Dingen? Sexualität ist für Lust und Freude da. Wenn das abgelöst wird, dann geht's mir zuerst um mich. Hauptsache, ich habe meinen Spaß. Wenn das abgelöst ist, erzeugt es keine Bindung. Oder dann will ich von der Bindung nichts wissen. Dann wird der andere benutzt und wieder abgestoßen. Oder eben verkehrte Bindung und einseitige Abhängigkeit. Und in der Regel sind solche Formen von Sexualität natürlich nicht offen auf Nachkommen oder auf Lebensweitergabe. Das sind die drei ursprünglichen Gründe, warum es das gibt, glaube ich. Warum Gott es geschaffen hat. Und schließlich der ganzheitliche Hingabe als vierter. Alles das ist bei unreifer, unerfüllter, nicht gelebter Sexualität kommt nicht zustande. Okay? Ganz wichtig, bei keinem Menschen von uns, wir sind alle in der Hinsicht erlösungsbedürftig. Bei keinem von uns ist Sexualität ganz heil. Und bei keinem wird sie ganz heil. Also es wird niemand hier rausgehen, der vielleicht 90 oder 100 Jahre ist und eine vollkommen geheilte Sexualität haben. Das wird in dieser Welt nie mehr werden. Völlig geheilt. Wir bleiben alle auch in einem Leib, der sterblich ist, wir bleiben auch in dieser Gebrochenheit, in der wir sind, unterwegs. Aber wir können darin reifer werden, verantwortlicher werden, tiefer werden. Das ganz Heile gibt es erst im Himmel. Die Frage beim Umgang mit diesen menschlichen Bedürfnissen und unseren leiblichen Trieben ist immer, wer ist eigentlich der Herr im inneren Haus? Der christliche Glaube, das ist jetzt der entscheidende Punkt, geht davon aus, dass der Mensch in seiner unerlösten Verfassung im Grunde nicht mehr der Herr im eigenen Haus ist. Dass er eigentlich ein Egoist ist und hintergründig seine Vernunft, seine Gefühle, seine Triebe im Grunde auf die eigene Lustgewinn, den eigenen Selbsterhalt aus sind. Er wird von offensichtlichen oder versteckten Motiven regiert, die nicht dem entsprechen, was er sein kann oder sein soll. Und deswegen tun wir uns auch in der wirklichen Liebesfähigkeit so schwer. Die Wahrheit ist, wir sind alle nicht gut in Beziehungen. Und das bedeutet auch, dass Sexualität in der Regel nicht so gelebt wird, wie sie ursprünglich gemeint ist. Der Glaube wiederum geht davon aus, dass wo Christus in das Herz eines Menschen einzieht, sich seine Beziehungsfähigkeit verändern kann. Wisst ihr, wenn wir von Reich Gottes sprechen, Christus ist gekommen, um das Reich Gottes zu uns da hineinzuführen, uns mit dem Vater zu versöhnen, da geht es immer um die Qualität von Beziehung. Und wenn er zu uns kommt, wenn er uns irgendwie erobert, wenn wir ihn die Mitte unseres Lebens sein lassen, dann macht das was mit unserer Beziehungsfähigkeit. Und macht auch etwas mit unserer Sexualität. Wir glauben, dass Emotionen, Triebe, Vernunft wieder geeinter werden im Herzen, in der Person Mitte. Also wenn ihr an unsere Gestalten denkt, die wir sehr verehren, Mutter Teresa, mein Ordensvater Don Bosco, heilige Frauen und Männer, die waren irgendwie ganz. Whole und holy hat denselben, heil und heilig hat denselben Ursprung vom Namen, vom Wort her. Ganz. Da ist nicht so einfach abgespaltene Vernunft, Bauchmensch, Kopfmensch, so, das ist nicht so, sondern die sind irgendwie ganz. Das glauben wir, dass das möglich ist im Glauben, wenn wir aus dem Herrn leben und dass wir tiefer das werden, wozu wir geschaffen sind. Und das gilt dann auch für Sexualität, für Freude, für Bindung, für Offenheit, für Nachkommenschaft. In der Schrift wird das deutlich. Ne? Ich habe jetzt einfach ein paar Schriftstellen. Die wuchtigste habe ich schon öfter mal zitiert im Matthäusevangelium. Du sollst nicht Ehe brechen, ist euch gesagt worden im Alten Testament. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur lüstern ansieht. So, willkommen im Club der Ehebrecher, den Herren unter uns. Ja. Wir haben alle schon den lüsternen Blick drauf gehabt. Ja. Also das ist der Maßstab aus der Bergpredigt. Der kommt von oben eingebrochen. Da spricht Jesus auch von sich und seinem Herz. Also das glaubt er, oder das will er uns bringen und ermöglichen. Epheserbrief, Paulus, von Unzucht aber und Schamlosigkeit oder jeder Art von Habgier soll bei euch, wie es sich für Heilige gehört, nicht mal die Rede sein. Sittenlosigkeit und albernes oder zweideutiges Geschwätz schickt sich nicht für euch, sondern Dankbarkeit. Denn das sollt ihr wissen, kein Unzüchtiger, Schamloser oder Habgieriger, das heißt kein Götzendiener, erhält im Erbteil ein Erbteil im Reich Christi und Gottes. Also den Christen der jungen Kirche war bewusst, dass es da um was Entscheidendes geht in diesem Thema. Weil da geht es um unsere Beziehungsfähigkeit aufs Ganze. Ja? Darum sage ich euch, sagt der Paulus im Galaterbrief, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Begehren des Fleisches meint nicht einfach mein Körper, sondern meint den Menschen, sofern er von Gott nichts wissen will. Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Völlige selbstverständliche Erfahrung beim Paulus. Ich bin mit Gott unterwegs, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes, deswegen ändert sich meine Fähigkeit, auf die Welt und die Menschen zuzugehen und damit auch meine Sexualität. Das habe ich gerade gesagt. Okay. Gott will uns durch die Erlösung in Christus helfen, unsere Beziehungen zu erneuern. Das heißt, er will auch Sexualität erneuern. Er will, dass sie das wird, wozu sie erschaffen ist. Quelle von Freude, Lust, von gegenseitiger Bindung und von Nachkommenschaft. Und jetzt ganz wichtig, in dem Rahmen, in den sie gehört. Aus allem, was ich gesagt habe, wird euch vielleicht deutlich, warum die Kirche im Grunde sagt, Sexualität gehört in eine Ehe. Das heißt letztlich, und das ist jetzt auch wirklich ein wichtiger Punkt, jeder Christ, jede Christin ist dazu berufen, ein keuscher Mensch zu werden. Keusch bitte weit verstanden. Das heißt, jemand, der den anderen nicht einfach benutzt und gebraucht für sich, sondern jemand, der dem anderen um seinetwillen dienen kann, der dem anderen um seinetwillen lieben kann, der sich wirklich hingeben kann. Das bedeutet in einem weiten Sinn verstanden Keuschheit. Wenn du sagst, okay, ich heirate, damit ich genügend Sex haben kann, was tust du dann, wenn deine Partnerin krank wird oder dein Partner? Hast du dann das Recht, die Möglichkeit, zu jemand anderem zu gehen oder ins Bordell zu gehen? Das heißt, auch Ehepartner müssen in gewisser Hinsicht Keuschheit lernen, weit verstanden, dass sie nicht einfach nur den anderen für sich und ihre Befriedigung benutzen, sondern dass sie lernen, miteinander auch als Ehepaar Sexualität so zu leben, dass es erfüllt ist, dass es personal und menschlich ist. Meine Lieben, das klingt hoch, das darf man auch miteinander lernen. Da darf man auch miteinander wachsen. Das darf man auch miteinander üben. Deswegen ist auch das Thema Pornografie so ein schwieriges Thema. Weil da werden überwiegend junge Menschen mit Zeug bombardiert und kriegen Vorstellungen von Sexualität, dass ganz viel von dem, was da Geheimnis ist oder unfertig ist oder was man miteinander üben und lernen soll, was auch den Raum von Intimität und Nähe braucht, das wird da alles tendenziell eher zerstört. Also, und keusch heißt, dass Sexualität in dem Rahmen gelebt wird, in den sie gehört, oder eben nicht. Auch das ist ein Wachstumsweg, aber das ist eigentlich das, was wir von Gott her glauben. Das Problem, das hier Gesagte, was ich sage, ist im Grunde nur einsehbar aus dem Vertrauen, dass Christus wirklich unser Herz in der Hinsicht verändern kann. Ja, sonst, wenn ich das nicht verstehe, was der Hintergrund ist, worum es da geht, dann, und ich nehme das nur von außen wahr, dann sage ich, ja, typisch Kirche, leibfeindlich, gell, und von vorgestern, Sex gibt's nur in der Ehe. Wir leben doch in ganz anderen Zeiten. Wenn ich das nicht verstehe, worum es da im Glauben geht. Ja. Aus so einer Sicht, jetzt mit der Voraussetzung, dass Christus unser Herz verändern kann, gibt es für einen Gläubigen im Grunde drei Möglichkeiten, wenn er ernsthaft in der Nachfolge leben will. Entweder allein zu leben, in der Offenheit auf Partnerschaft mit jemand anderen, oder zu heiraten, oder entschieden ehelos um des Himmelreiches willen. Das sind im Grunde die drei Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir sagen, wir wollen dem Herrn nachfolgen, auch in dieser Weise. Wichtig, jede dieser Lebensformen ist eine bleibende Aufgabe. Das ist nicht so, dass du damit jetzt schon fertig sein musst, dass wir das alles schon könnten. Ja. Gerade in dem Bereich gibt es immer wieder Hinfallen, dann steht man wieder auf, dann geht man vielleicht beichten und sagt, ich probiere es wieder. Ja. Okay. Das Himmelreich ist, habe ich jetzt hingeschrieben, ist auch das Reich der keuschen Liebe, das heißt der absichtslosen Liebe, das nicht den anderen vereinnahmen, nicht den anderen besitzen will, weil Christus in ihm als der Liebende regiert. So, wenn ich nicht glauben kann, dass Christus in dieser Weise mein Herz verändert, in mein Leben hineinspricht, dann brauche ich andere Instanzen der Orientierung. Jetzt ganz kurz nur auf, es gibt Menschen, die bisexuell empfinden, die gleichgeschlechtlich empfinden, die sich im falschen Körper empfinden und all solche Möglichkeiten. Ja, das gibt's alles in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es ist zunächst ganz wichtig, dass wir diesen Menschen mit ganz viel Respekt und ganz viel Achtung begegnen, weil das auch Personen sind. Das heißt, und das ist ein Würdebegriff, und Menschen, die vielleicht nicht nach unserer gläubigen Vorstellung leben, da setzen wir mal voraus, dass er auch nach seinem eigenen Gewissen so lebt und handelt, wie er es tut. So eine Beziehung können wir dann bewerten nach ethischen Maßstäben, die aber nicht automatisch biblisch sind. Also gibt es in solchen Beziehungen Verlässlichkeit, Treue, gegenseitige Fürsorge. Das wertet die jeweilige Beziehung auf. Ja? Aber wenn Sie mit so jemandem sprechen und der Sie fragt oder dich fragt, wie sieht es aus der Sicht des Glaubens aus, dann glaube ich, sind wir auch herausgefordert zu antworten und zu sagen, wir glauben, dass Christus unsere Beziehungsfähigkeit verändert, verwandeln kann. Ich kenne niemanden, der jetzt, habe zwar davon gelesen, aber ich kenne jetzt niemanden, der von gleichgeschlechtlicher Liebe zu hetero sich verändert hat. Ich weiß es nicht, ob das möglich ist, weil ich niemanden kenne, aber ich glaube zumindest, dass er so leben kann, wie es dem Gebot Gottes entspricht. Aber noch einmal, das setzt voraus, und das ist ganz wichtig, dass jemand diese Erfahrung nachvollziehen kann. Auch das, was ich von Schöpfung und Erlösung gesagt habe und von Gebrochenheit. Wenn jemand unser Menschenbild nicht voraussetzt, dann muss er denken, na, ich bin doch so gemacht. Das hat Gott doch in mich hineingelegt, diese Sehnsucht, diese Wünsche. Ja, dann würde ich sagen, dann geh vernünftig mit deinem Partner um und aber das ist noch nicht das Ganze, was wir glauben, was Gott da hineingelegt hat. Ja? Das Letzte, was ich sagen will, weil ich vorhin gesagt habe, die romantische Liebe ist eine Art Götze unserer Zeit. Wenn du alleine lebst und dich nach einem Partner sehnst und das aus irgendeinem Grund sich nicht einstellen mag, du bist deswegen kein weniger vollständiger Mensch. Ganz wichtig. Also lassen wir uns nicht von dem verrückt machen, dass wir erst dann ganz sind, wenn wir ergänzt werden durch den Mann, die Frau an meiner Seite. Sondern die Würde der Gotteskindschaft ist vollständig in dir, in jedem Menschen, der zu Christus gehört und in gewisser Hinsicht auch bei den anderen, weil Gott der Vater aller Menschen ist. Also deswegen ist dein Leben nicht weniger kostbar und nicht weniger sinnvoll. Ein letztes Zitat von Paulus. Paulus, der hat sich entschieden, ehelos zu leben. Ich wünschte, ihr wärt ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Paulus war alter Realist, gell? Also wer Single ist und gläubig ist, herzlichen Glückwunsch, du hast mehr Zeit für den Herrn und kannst dich darum bemühen, ihm zu gefallen.